Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Dazu bin ich mit Professor Felix Kreuzig verabredet. Hallo, Herr Kreuzig.
Guten Tag, Herr Burak.
Sie sind von Haus aus Physiker und jetzt an der Hochschule in Berlin beschäftigt und tätig als Professor für Sustainability Economics of Human Settlement. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das stimmt. Und ich bin auch tätig am Mercator Forschungsinstitut für globale Gemeingüter und Klimaschutz.
Okay, prima. Lassen Sie uns einfach nochmal kurz besprechen, Nachhaltigkeit als schillernder Begriff. Was verstehen Sie denn überhaupt darunter?
Es gibt eine klassische Definition, die davon ausgeht, dass es eine ökologische, eine ökonomische und eine soziale Nachhaltigkeit gibt, das Drei-Säulen-Modell. Und es gibt dann auch den Begriff der starken Nachhaltigkeit. Und eine starke Nachhaltigkeit sagt im Spezifischen, dass Güter, die nicht substituierbar sind, also Güter, die niemand nicht einfach ersetzen kann, dass die auf jeden Fall erhalten bleiben müssen. Dazu könnte man sagen, gehört zum Beispiel unsere Atmosphäre, also die Stabilität des Planeten über die Atmosphäre oder sowas wie wertvolle Naturlandschaften wie Moore, die auch eine wichtige ökologische Funktion haben, die dann eben erhalten bleiben müssen. Und das bedeutet, dass wir es nicht irgendwie substituieren können mit etwa zusätzlichem ökonomischen Output.
Dann lassen Sie uns doch einfach mal schauen, was wir grundsätzlich tun müssen, damit genau das passiert. Und dann gucken wir uns doch mal ein bisschen an, wie geht denn das sozusagen auf der betrieblichen Ebene? Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen, die national, vielleicht auch international durchgeführt und umgesetzt werden müssen, damit wir da eine bessere Stabilität im Klimaschutz bekommen?
Genau, es gibt eigentlich es gibt sehr viele verschiedene Nachhaltigkeitsdimensionen. Und auf planetarer Ebene gibt es eigentlich zwei zentrale Themen, nämlich der Schutz der Artenvielfalt, der ist irreversibel. Und wenn wir keine Arten mehr haben, dann gibt es auch keine menschlichen Gesellschaften mehr, weil wir auf die angewiesen sind für verschiedene Dienstleistungen. Und das zweite ist Klimaschutz, also die Vermeidung von einer zu großen Überhitzung der Atmosphäre. Und um diese beiden Sachen geht es, das Paris-Abkommen. Also im Klimaschutz ist es im Abkommen auf der internationalen Ebene besser aufgestellt als der Artenschutz. Das Paris-Abkommen weist nach, dass es eben um eine einhaltende Temperaturerwärmung auf weniger als 2 Grad geht und dass das international auch verbindlich ist. Also das ist eigentlich relativ gut. Wir sind bloß nicht auf dem Pfad. Also wir sind jetzt bei 1,2 Grad Erwärmung. Wir haben Hitzewellen, extreme Hitzewellen, vor allen Dingen auch in China, in den USA, in Kalifornien kommt die nächste große Hitzewelle. Das bedeutet Übersterblichkeit. Wir hatten im Juli in Deutschland eine Übersterblichkeit von 8000 Menschen, die zusätzlich gestorben sind durch Hitzewellen.
Moment. Können Sie es gerade nochmal wiederholen, bitte?
Im Juli sind in Deutschland durch die Hitzewellen 8000 Menschen zusätzlich gestorben, also mehr als erwartet.
Das ist eine statistische Größe. Können Sie doch mal ein bisschen sagen, wie man auf diese Zahl kommt? Weil es war natürlich jetzt warm, aber jetzt auch nicht, also es war schon sehr warm, aber das überrascht mich jetzt einfach, die Höhe dieser Zahl. Deswegen habe ich so nachgefragt.
Ja, das ist Hitzestress. Das geht natürlich oft einher mit anderen bestehenden Vorerkrankungen oder auch mit einem hohen Ausgesetztsein. Die Hitze ist tatsächlich eine Haupttodesursache. Und Hitzestress bedingt, dass mehr Menschen sterben. Und das ist einfach eine tödliche Wirkung des Klimawandels, die jetzt tatsächlich auch schon in Deutschland vorhanden ist.
Okay. Dann lassen wir uns nochmal drüber reden. Was sind denn die Stellschrauben, an denen wir, haben wir überhaupt noch eine Chance, das Klimaziel zu erreichen?
Also wir haben eine Chance, bedeutet aber, dass wir sehr viel stärker Maßnahmen ergreifen müssen, als bisher geschieht. Und das ist oft illustriert worden am Badewannenmodell. Also die Badewanne läuft voll, das ist unsere Atmosphäre, die läuft voll mit CO2. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass der Badewannenzufluss langsamer wird, also dass wir weniger CO2 emittieren, sondern wir müssen tatsächlich den Badewannenzufluss komplett stoppen, also überhaupt kein CO2 oder andere Treibhausgase emittieren, damit wir es schaffen, die Klimaziele einzuhalten. Und Klimaziele heißt jetzt nicht nur, oh, ich bin jetzt der Klimaschützer. Ich denke, wir sind, glaube ich, alle Klimaschützer, weil wir ja Interesse haben, dass wir noch auf einem überhaupt lebbaren Planeten leben. Und das ist in dieser Konsequenz noch nicht richtig verstanden worden und noch nicht richtig angekommen. Wir müssen eigentlich innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre weltweit auf 0,0 CO2-Emissionen, 0 Methan-Emissionen. Das heißt, wir müssen aus Kohle raus, wir müssen aus Gas raus und wir müssen aus Erdöl raus. Das sind die drei großen fossilen Energieträger. Wir müssen auch die komplette Landwirtschaft umbauen. Das ist drastisch. Und dafür brauchen wir nicht nur Maßnahmen, die Kohlekraftwerke effizienter machen und so weiter. Nein, wir müssen aus den Kohlekraftwerken raus in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir müssen auch aus dem Gassektor raus. Das ist ja durch den russischen Angriffskrieg auf jeden Fall akuter geworden. Ist technisch noch ein bisschen schwieriger, weil Gas eine gute Backup-Technologie ist. Und wir müssen auch aus dem Erdöl raus, aus der Art und Weise der unserer Mobilität. Das hat auch Konsequenzen für den Flugsektor. Ist alles machbar. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Wir brauchen keine super neuen Technologien. Wir brauchen keine Fusionsreaktoren. Es geht alles. Allerdings sind die bestehenden Strukturen, und das bedeutet vor allen Dingen auch die großen Firmen im Energiebereich und im Automobilitätsbereich, sind da sehr relevante Barrieren auf dem Weg dahin, dass wir schnell genug das schaffen.
Also selbst wenn wir beide uns nackt auf eine Wiese setzen würden und würden unseren CO2-Ausstoß minimieren, ja, dann würden wir doch aber immer noch mehr CO2 produzieren, einfach weil die Infrastruktur, mit der wir es zu tun haben in Deutschland, so viel CO2 freisetzt.
Ja, der Gebrauch der Infrastruktur setzt CO2 frei. Aber was Sie natürlich komplett recht haben, dass Infrastruktur unser Leben strukturiert, das steht ja im Namen quasi drin. Das heißt, also zum Beispiel, Deutschland ist ein Straßenland und es gibt fast überall die Möglichkeit, mit dem Auto mobil zu sein. Aber es gibt nicht überall die Möglichkeit, sicher mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder einen guten Anschluss an den ÖPNV zu haben. Das heißt, wenn ich an einem bestimmten Ort wohne, dann kann es sein, dass ich das Auto verwenden muss, um meine Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Und geht bei anderen Orten natürlich besser. Aber deswegen ist Infrastruktur ein wichtiges Thema, weil der Möglichkeitsraum nachhaltiger und auch gesunder Mobilität, der ist natürlich eine Infrastrukturaufgabe und der muss gewährleistet werden.
Bleiben wir nochmal kurz bei der Infrastruktur. Es gibt ja so die Idee zu sagen, lass uns die Geschwindigkeit von Autos auf einer Autobahn reduzieren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120, 130 Kilometern. Da sagen die einen, das bringt zwar was, aber sehr wenig, und die anderen sagen, es bringt so gut wie gar nichts, deswegen lassen wir es sein. Was sagen Sie zu solchen Aussagen?
Es bringt was. Wir sind derzeit im Verkehrssektor bei 160 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das gesenkt werden muss. Ein Tempolimit je nach der Höhe würde bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 bringen, also in die Richtung dessen, was hilfreich ist für die Klimaziele in diesem und nächsten Jahr. Es ist also wirksam. Es ist gleichzeitig eine Maßnahme, die die Anzahl von Verkehrstoten drastisch reduziert und natürlich auch den Stress aus dem Verkehr nimmt. Das heißt, es wäre eine von mehreren möglichen Maßnahmen, tatsächlich eine relevante Marge kurzfristig hinzukriegen. Und deswegen argumentiere ich dafür, dass diese Maßnahme tatsächlich auch gezogen werden sollte.
Gibt es ernsthafte Studien, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, was die CO2-Belastung angeht und die anderen Dinge, die Sie eben genannt haben, in Frage stellen?
Nein, da gibt es keine ernsthafte Studie, die das in Frage stellt. Es gibt natürlich die Frage, wie hoch genau der Effekt ist. Aber der Effekt ist im Bereich auf jeden Fall von mehr als 1 Million Tonnen CO2, also im relevanten Bereich. Das ist eindeutig. Das wird eigentlich auch nicht diskutiert. Und man kann natürlich argumentieren, dass irgendwie, ich sage nochmal, warum das eigentlich so wichtig ist. Es gibt ja einen, das ist Physik jetzt, es gibt einen quadratischen Effekt. wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe, nimmt der Energieverbrauch mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu. Und deswegen bringt ein Tempolimit so viel, weil ich dann bei der gleichen zurückgelegten Distanz tatsächlich sehr viel weniger Energie im Einzelfall verwende und damit natürlich auch weniger CO2 ausstoße. Also das bringt deswegen sehr viel. Mhm. Und wenn jetzt gesagt wird, dass ein hohes gesellschaftliches Gut ist, dass man mit 200 Kilometer über die Autobahn fährt, kann man ja sagen, wenn das mehrheitlich so wäre, ist es aber erstmal nicht, weil 75% der Bevölkerung Ja gesagt haben zum Tempolimit, da wären sie dafür. Aber trotzdem, wenn es jetzt so wäre, dass es eine hohe gesellschaftliche Wunsch nach sehr viel Geschwindigkeit gibt, dann kann man natürlich andere Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel das Dienstwagenprivileg kürzen oder umsatteln, dass nicht mehr die hochklassigen Autos im Luxusbereich auch noch extra im Rahmen von 80.000 Euro gefördert werden. Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Da könnte man also andere Maßnahmen ergreifen, die tatsächlich auch sinnvoll sind. Aber das Verkehrsministerium müsste sich jetzt schon entscheiden, welche dieser verschiedenen Maßnahmen es ergreifen möchte. Und sie sagen ja bisher zu allem Nein.
Genau, Sie überlegen immer noch. Mhm, genau. Wir haben ja eben die globalen Klimaziele besprochen, beziehungsweise was man tun sollte. Und auch da gibt es ja die Argumentation, die da heißt, egal was wir in Deutschland tun, in Indien, in China werden weiter Kohlekraftwerke gebaut und in diesen Ländern und in den USA wird weiter massiv CO2 emittiert. Das heißt, das, was wir tun, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der eigentlich nichts bringt. Das können Sie für Deutschland sagen, das können Sie für Europa sagen. Wie gehen Sie mit so einer Argumentation um?
Das kann ja nicht jeder sagen. Also in China könnte ja irgendwie eine beliebige Provinz sagen, dass wir als Provinz auch nur zu einem kleinen Teil verantwortlich sind. Eben deswegen ist die Argumentation, wenn jeder sie anwendet, führt sie dazu, dass niemand was macht. Also es ist eine im wissenschaftlichen Bereich sagt man, das ist eine Gefangenen-Dilemma-Argumentation. Und natürlich brauchen wir globale Anstrengungen, das steht außer Frage. Zum Glück hat die US-Regierung ja derzeit ein wichtiges Paket auf den Weg gebracht, das tatsächlich die Emissionen zusätzlich nochmal um 8% bis 2030 senkt, also sehr, sehr relevante Marge hinkriegt, auch wenn das auch nicht ausreicht. Wichtiger ist aber vielleicht noch, dass Länder wie Indien tatsächlich auf Deutschland gucken. Deutschland ist historisch immer noch der drittgrößte Emittent weltweit, also einer der größten Player. Aber Indien guckt zum Beispiel auf Deutschland, wie kriegen wir das mit dem Kohleausstieg hin? Und das ist dann eine ganz relevante Argumentation, dass es in Ländern wie Indien und Südafrika eben auch so läuft. Geht das überhaupt? Und was die Rolle der erneuerbaren Energien? Und natürlich will Indien sehen, dass wir das auch machen, weil sonst sagen sie, ja, wir dürfen das doch auch, wie ihr es gemacht habt. Aber wenn Deutschland zeigt, es geht, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges Argument international.
Sag mal, wie gehen Sie eigentlich mit Menschen um, die Ihnen begegnen und wo Sie mehr oder minder schnell den Eindruck haben, denen ist sowas wie Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck egal, die fliegen weiterhin Kurzstrecke in Deutschland, die fliegen weiterhin mehrmals Langstrecke und was man sich sonst noch so vorstellen kann und müssen zweimal oder dreimal am Tag Fleisch essen. Wie gehen Sie mit solchen Menschen um? Ignorieren Sie es? Sind Sie noch ein bisschen missionarisch unterwegs oder was machen Sie?
Naja, also ein moralischer Vorwurf hilft jetzt nicht viel, eben weil das oft kontraproduktiv ist. Was natürlich schon interessant ist, dass zum Beispiel, also Fleisch ist ziemlich interessant, das war mir auch nicht klar. Ich habe jetzt im Weltklimarat auch dazu gearbeitet, zu den verschiedenen Möglichkeiten über Sektoren hinweg und das hat mich total erstaunt. Weniger Fleisch essen ist vielleicht das Allerwichtigste. Also in dem Fleisch, also vor allen Dingen Rind und Schweinefleisch, stecken extrem viele CO2-Emissionen. Das geht vor allen Dingen auch über das sehr, sehr große Ausmaß von Tierfutter, was gebraucht wird für Rindfleisch, für Schweinefleisch. Und da weniger zu essen, bringt super viel. Und das Interessante ist jetzt, dass es gleichzeitig auch ein Hauptfaktor von Krebserkrankungen ist. Also es ist ein Hauptrisikofaktor. Und wenn man das einmal zusammendenkt, wie komme ich überhaupt auf so viel Fleisch essen? Also, und dann kann man ja von selbst auf den Gedanken kommen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht für einen selbst ist, dass man gesünder lebt, höhere Lebenserwartung hat, wenn man nur einmal im Monat dann den Sonntagsbraten isst oder sowas. Also es geht ja gar nicht um das Null, sondern es geht um das Weniger hier. Und ich denke schon, also ich treffe eigentlich kaum jemanden, der kategorisch sagt, nee, das möchte er sie nicht, da will ich nichts zu tun haben, sondern eigentlich sind fast alle am Klimaschutz interessiert und finden das wichtig. Und dann geht es tatsächlich auch um ja die direkte durchdeklinierende Option, was könnte in meinem eigenen Bereich Sinn machen, worauf habe ich Appetit, wo fühle ich mich wohl dabei. Da gibt es ja eigentlich auch viele Möglichkeiten. Und tatsächlich, also einen moralischen Vorwurf würde ich da jetzt niemand machen, weil wir alle auch Kinder unserer Habits, unserer Gewohnheiten sind. Da kommen wir halt her. Aber ein gemeinsames Explorieren, was denn tatsächlich möglich wäre oder wo unser Beitrag sein könnte, das ist auch ein produktiver Zugang.
Nee, ich meinte jetzt auch gar nicht moralisch unterwegs zu sein, aber ob Sie versuchen aufzuklären oder ob Sie sagen, es macht keinen Sinn. Das waren nur die zwei Kategorien, die ich gerade so im Kopf hatte.
Also in Interaktion zu gehen macht Sinn. Aufklären halte ich ein bisschen für das falsche Wort, weil wenn man dann erklärt, in Anführungsstrichen, worum es geht, also es geht vielmehr um Kommunikation, Interaktion gehen, also gucken, ja, wo kommt die andere Person her, was ist sehr wichtig. Das ist viel hilfreicher, als jetzt zu sagen, ich zeige dir jetzt die wichtigsten Studien und die sagen, du darfst kein Fleisch essen. Also das nützen wir dir nicht.
Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht so da so ins Detail gehen, was das Wording angeht. Darum ging es mir gar nicht. Wie halten Sie es denn eigentlich? Weil Sie sind ja sozusagen in der Falle, dass Sie auf der einen Seite sich relativ genau, was die Zusammenhänge angeht, auskennen. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch nur ein Mensch. Das ist ja auch gut so mit all den Schwächen, die man dann hat. Wie halten Sie es mit der Nachhaltigkeit? Versuchen Sie viele Dinge durchzudeklinieren oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist tatsächlich mit der Zeit ist es mir immer wichtiger geworden, dass mein eigener Lebensstil dem auch entspricht. Tatsächlich ist so gerade das Thema Ernährungsgewohnheiten ein sehr großes Thema für mich, weil ich da viel entdecke, auch was im veganen Bereich einfach sehr gut schmeckt. Und genau, Fleisch halte ich dann aus dem Kühlschrank raus und auch aus dem Restaurantbesuch. Ohne kategorisch zu sagen, ich esse niemals wieder Fleisch. Genau, das ist tatsächlich der Umgang damit mit den Statistiken. Der war am Ende so, dass ich gesagt habe, nee, also jetzt regelmäßig irgendein Fleischgericht essen, das kann ich jetzt eigentlich mit mir selbst nicht mehr vereinbaren.
Ja, wenn es nicht so lecker wäre, ne? Dann wäre es einfacher. Lassen Sie uns noch mal auf ein paar Unternehmen gucken, weil dort ist ja die Tendenz oder die Idee, klimaneutral zu werden, gewinnt ja nun an Bedeutung. Was sind denn dort Schritte, die Sie empfehlen würden, um in diese Richtung zu gehen?
Kommt ja immer darauf an, welchen Betrieb man sich anguckt. Das sind sehr unterschiedliche. Ich denke, im normalen Geschäftsverhalten ist tatsächlich das Vermeiden von Flügen ganz zentral. Also im Einzelbereich sind Flüge total wichtig. Da gibt es ganz viele Emissionen. Und wenn man schafft, entweder die Treffen virtuell zu halten oder mit der Bahn zu Treffen zu kommen, das kann einen entscheidenden Unterschied machen.
Jetzt haben wir uns ja beide mal angeschaut, was die Kollegen von Serviceplan in München und in Hamburg und so weiter so tun. Und die sind ja so vorgegangen, dass sie erstmal ihren CO2-Footprint ermittelt haben und den versuchen zu reduzieren. Ist denn das eine Vorgehensweise, wo Sie sagen, das macht Sinn?
Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Also man kann den eigenen Footprint reduzieren und sich das erst anzugucken, ist natürlich eine gute Möglichkeit, um dann wirklich zu wissen, was die entscheidenden Hebel sind. Und genau, da habe ich auch gesehen, wir reisen mit der Bahn, also das ist ein wichtiger Faktor oder wir treffen uns digital. Das sind die Möglichkeiten, erstmal direkt was zu bewirken.
Und wenn man dann noch auf die Idee kommt zu sagen, das, was jetzt noch an CO2 übrig bleibt, was ja immer noch eine Menge ist, das wird man kompensieren. Wie gehen Sie damit um? Also wird man lieber positiv, wenn man kompensiert und überkompensiert?
Ja, also kompensieren kann man schon machen, aber am Ende geht es darum, wirklich die CO2-Emissionen ganz zu null zu kriegen. Also das ist schon die Krux der Geschichte. Wir wissen bei den Kompensationen, dass zum Teil die gepflanzten Wälder ja auch wieder abbrennen. Da muss man genau gucken, was dann wirklich stabil ist. Und da gibt es natürlich so ein paar Luxusvarianten, die tatsächlich sehr wirken. Also ich will jetzt nicht das Kompensieren so total abbügeln, aber am Ende geht es darum, dass der eigene Footprint tatsächlich gegen Null geht. Und dann muss es dann auch um die höheren Bereiche gehen, also zum Beispiel Gebäudebereich, wie kann das Firmengebäude, mit welcher Wärmetechnologie wird das geheizt, die Ventilation, was für Möglichkeiten gibt es da? Da geht es tatsächlich um Investitionen im Firmenbereich. Interessanterweise sind das jetzt mittlerweile sehr rentable Investitionen, weil wenn man seine eigene Firma oder Gebäude halt bei Erneuerbare beheizt oder mit Energie versorgt, dann ist das ja tatsächlich derzeit bei dem derzeitigen Energiemarkt ein gutes Geschäft.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das passiert. Und vielen Dank für diesen Rundumschlag, für diesen gelungenen, wie ich finde, Rundumschlag zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.